Ja, das. Oh, 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 komm. Dankeschön. Ich habe so eine Vermutung, wer mich verraten hat. Ja, das stimmt. Ich muss die Lieder bis zum Schluss oder bis zu einem bestimmten Punkt singen. Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? Dass ich mit meinem Mann eine schreckliche Kombi habe. Er ist nämlich, oder einer seiner Ticks ist, Lieder einfach anzufangen zu singen. Und das macht er dann am Tag und dann muss ich sie weiter singen. Und wer wird davon geärgert und genervt? Genau er. Und dann habe ich mir angewöhnt, das im Kopf dann zu machen. Und dann guckt er mich an und sagt, ich weiß, dass du gerade in deinem Kopf singst. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich freue mich sehr, dass wir heute als Holy Agents auch hier ein bisschen mitgestalten dürfen. Und es freut mich auch sehr, dass ich heute euch die Predigtserie beenden darf. Nicht darauf, dass die Predigtserie vorbei ist, sondern darauf, dass ich darüber noch sprechen darf. Und ich habe euch aber eine Situation aus meinem Leben, aus meinem Alltag mitgebracht und vielleicht kennt es der eine oder andere. Und zwar, wenn mein Mann und ich uns fertig machen für eine Hochzeit oder für einen anderen Anlass, wo wir uns schick anziehen, dann machen wir uns fertig und kurz bevor wir das Haus verlassen, passiert meistens immer dasselbe. Und zwar nehme ich mein Handy und google, wie bindet man eine Krawatte? Vielleicht weißt du das, ich vergesse es jedes Mal und ich habe euch auch die Antwort mitgebracht, wie man eine Krawatte bindet. Das ist so ungefähr das Bild, was ich jedes Mal dann auch nutze und dann rausfinde, wie man eine Krawatte bindet. Und ich habe so überlegt, was sind so Suchanfragen, beziehungsweise diese Fragen how to, also wie macht man etwas, was Menschen so googeln oder im Internet allgemein auf eine Seite reinschreiben, wie geht das und das. Ich habe mal gedacht, ich guck mal, was waren so die letzten Jahre die Suchanfragen oder die Fragen, die man so hauptsächlich im Internet gesucht hat und ich habe euch die Top 3 mitgebracht und zwar, wie koche ich Spaghetti? Richtig. Dann die zweite Frage, wie erstelle ich einen Lebenslauf? Und die dritte Frage ist, wie bindet man eine Krawatte? Und entweder habe ich das schon unglaublich oft gegoogelt oder irgendjemand ist noch da und irgendwelche Menschen wissen nicht, wie man eine Krawatte bindet. Und ich habe mich gefragt, gibt es heute Morgen den Menschen unter uns, die schon mal eine Frage im Google, so eine Suchfrage, eine How-to, wie macht man etwas, reingeschrieben hat oder gegoogelt hat? Kurz mein Handzeichen. Ja, ist jemand dabei, der schon gegoogelt hat, wie man Krawatte bindet? Nur so zu. Ja, okay, ich bin nicht alleine, okay. Wir sind ein Team. Sehr gut. Und spätestens jetzt merke ich an ein paar Gesichter, dass ihr ja richtig gespannt seid, was mein Thema heute ist, worüber ich predigen werde. Ich werde nicht darüber predigen, wie man eine Krawatte bindet. Ich werde auch nicht darüber predigen, wie man im Google Fragen reinschreibt. Aber ich werde über etwas predigen, was mich beschäftigt hat. Und ich habe mich gefragt, wie cool, oder ich habe es mir gedacht, wie cool wäre es, wenn es auch eine eine Suchmaschine sozusagen, die explizit dafür da ist, wo ich meine Fragen reinschreiben kann, wie ich den christlichen Glauben ganz praktisch leben kann. Also eine Suchmaschine für Leben, also wie man das Leben, wie man den Glauben praktisch lebt und keine Angst, ich habe da auch sofort an die Bibel gedacht. Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns heute einen Brief beziehungsweise einen Ausschnitt aus einem Brief an, aus dem Neuen Testament, der ziemlich so gestaltet ist wie eine Antwort bei einem How-to-Frage. Wenn du im Google reinschreibst, wie bindet man eine Krawatte, dann kommen Bilder raus. Schritt Nummer 1, Schritt Nummer 2, Schritt Nummer 3. Und so habe ich gedacht, so gucken wir uns ein Brief an aus dem Neuen Testament. Und zwar das Brief oder den Brief von Jakobus. Und das findest du ja im Neuen Testament. Und dieser Brief ist sehr knapp. Der besteht gerade mal aus 5 Kapiteln. Der ist sehr kurz und der ist wirklich, ihr werdet es gleich sehen, wenn wir daraus lesen, der ist wirklich sehr praktisch und knapp formuliert. Und wenn ich das Thema vom Jakobus, weil wir ja nur die letzten Verse anschauen werden, aber ich möchte euch nicht im Ungewissen lassen, falls ihr diesen Brief noch nicht gelesen habt, was so in den Versen davor alles beschrieben wurde, habe ich gedacht, ich fasse euch mal das Thema beziehungsweise den Brief ein bisschen zusammen. Und ich habe es so formuliert, worüber Jakobus in seinem Brief allgemein schreibt. Und zwar würde ich das so beschreiben. Er beschreibt in seinem Brief quasi, dass der Beweis für die Echtheit unseres Glaubens ein verändertes Leben ist. Wenn der Glaube echt ist, wird er unweigerlich gute Taten hervorrufen. Also wenn ich seinen Brief zusammenfassen sollte oder müsste, dann geht es Jakobus genau darum, dass er beschreibt, hey, ob dein Glaube, ob mein Glaube echt ist, sieht man daran, wie deine Taten sind. Denn ist dein Glaube echt, dann ist es unmöglich, dass daraus keine guten Taten entstehen. Ist dein Glaube echt, dann wird dein Glaube gute Taten hervorrufen. Und wir öffnen unsere Bibel und falls du deine Bibel nicht dabei hast, dann kannst du gerne auch hier auf der Leinwand mitlesen und lesen, wie ich angekündigt habe, aus dem Jakobusbrief und zwar die letzten 8 Verse, also Jakobus 5, die Verse 13 bis 20. Und da steht, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einen Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, so soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge nicht regnen. Und tatsächlich fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen. Da öffnete der Himmel seine Schleusen und die Erde wurde grün und brachte wieder ihre Früchte hervor. Liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand von euch vom rechten Weg abkommt und ein anderer bewegt ihn zur Umkehr, dann darf dieser sicher sein, wer einen Sünder von seinem falschen Weg abbringt, der hat diesen Menschen vor dem Verderben gerettet. Denn Gott hat ihm all seine Sünden vergeben. Und Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Und ich danke dir so sehr, dass dein Wort uns immer zur Seite steht und dass wir in deinem Wort erforschen dürfen, was dein Herzschlag ist, was du uns sagen möchtest. Und ich danke dir, dass du jetzt die Herzen aufmachst, auch mich befähigst, das weiterzugeben, was du weitergeben möchtest durch mich. Und ich danke dir, dass du uns gebrauchst. Danke dir, dass wir jetzt richtig ja, hören, was du für uns bestimmt hast. Amen. Diese Verse sind die allerletzten Verse im Jakobusbrief. Und falls du schon öfter Briefe im Neuen Testament gelesen hast, dann weißt du, dass eigentlich die Briefe auf eine bestimmte Art und Weise enden. Sie haben immer einen Schluss, Gruß und sogar noch eine Liste mit Menschen, die gegrüßt werden und auch noch eine Anmerkung. Und hier bei diesem Vers sind diese die letzten Verse. Es gibt sogar Handschriften, wo ein Amen hinzugefügt wurde, weil offensichtlich schon früher Menschen das einfach ein bisschen zu wenig fanden, dass es so knapp und kurz ist. Aber ich liebe es, weil es wirkt auf mich so, als wäre Jakobus genau daran interessiert, uns einfach kurz und knapp Ratschläge zu geben. Wie wenn wir das googeln würden, wie man einen echten Glauben lebt. Und ich möchte hier an der Stelle auch sagen, aus diesen Versen, aus diesen Briefen könnte man theologisch unglaublich viel rausholen. Unglaublich viel. Wir werden heute und morgen uns aber darauf begrenzen, das Thema Gebet zu betrachten. Also ihr werdet merken, Verse, die ich vorgelesen habe, auf einzelne gehe ich gar nicht drauf ein. Nicht, weil sie nicht wichtig wären, sondern weil wir heute im Aspekt Gebet uns anschauen. Also Jakobus platziert diese Verse zum Schluss. Und was platziert man zum Schluss? Das Wichtige. Das Wesentliche. Und ich glaube, dass für ihn auch eine große Wertigkeit hatte, dieser Themen. Und ich weiß nicht, was Sie letzte Woche zum Fasten- und Gebetswochen mitgebracht haben, an Anliegen. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar Dinge mitgebracht hast und sie dann wieder mit nach Hause gebracht hast, weil nichts passiert ist. Und ich habe mir gedacht, ich frage dich heute Morgen, was für Pakete schleppst du mit dir mit? Was sind Dinge, Gebetsanliegen, wenn ich über Pakete rede, da meine ich heute Morgen Gebetsanliegen, schleppst du mit dir mit? Ist es eine Krankheit, die du vor Gott gebracht hast? Ist es vielleicht ein Verlust? Du hast wichtige Menschen in deinem Leben verloren oder einen wichtigen Menschen in deinem Leben verloren. Vielleicht ist es aber auch Scham. Vielleicht sind es Süchte oder eine Sucht, die du ziemlich gut hinkriegst, seit Jahren zu verstecken, aber bei Gott abzugeben, hat es vielleicht noch nicht geklappt. Oder vielleicht ist es Scham oder Zorn oder Gier. Ich habe hier ein paar Dinge und wahrscheinlich, oder es könnte sein, dass dein Paket nicht mit draufsteht. Es könnte sein, dass ich dein Anliegen, das du bei dir hast, nicht hier habe. Aber sollte dein Anliegen ein anderer sein als Depression, als Angst oder all die Wörter, die hier stehen, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dir vorzustellen, dass dein Anliegen hier steht. Und was sagt Jakobus? Wann sollen wir beten? Ich habe gesagt, es geht um Gebet. Und was sagt er, wann sollen wir beten? Und so lautet auch mein erster Punkt, bete wenn. Bete, wenn du leidest. Ich liebe es, wie es formuliert. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Er führt es nicht aus, dann soll er beten, Punkt. Ausrufezeichen. Bete, wenn du leidest. Und hier ist es wichtig zu erwähnen, dass er an der Stelle, wenn man sich den Text anschaut, auch den Kontext anschaut, dass er nicht darüber spricht, dass du körperlich leidest, beziehungsweise nicht zwingend über körperlichen Leid spricht. Also es geht nicht um Krankheit, sondern es geht um alle Situationen, die uns beschäftigen und uns herausfordern. Und er sagt, wenn du leidest, also wenn du in eine schwierige Situation dich befindest, wenn du ein Paket mit dir mitschleppst, dann sollst du beten. Und ich liebe auch, wenn ich ihm die Frage stelle, Jakobus, was soll ich machen, wenn ich so ein Paket habe? Dann sagt er mir, ruf deine 10 gläubigsten Freunde an und starte eine SOS-Gebetskette. Nein, macht er nicht. Er sagt, du sollst dafür beten. Und ich möchte dir nicht sagen heute Morgen, dass du nicht für dich beten lassen solltest. Auf gar keinen Fall, mach es. Mach es auf jeden Fall. Aber es geht darum, dass er uns hier an der Stelle sagt, wir müssen und wir sind in der Lage, wir müssen in der Lage sein, für unser Anliegen selbst einzustehen, weil wir Autorität bekommen haben. Bete, wenn du leidest. Und bete, wenn du Freude hast. Und das ist mein Lieblingspunkt. Auch hier formuliert er es so wunderbar. Er sagt, hat einer von euch Grund zur Freude? Hat jemand heute Morgen hier Grund zur Freude? Kurz. Spätestens oder wenigstens, weil wir Gottesdienst feiern, hast du Grund zur Freude. Also hat einer hier Grund zur Freude, dann soll er singen. Es wird unterschiedlich übersetzt. Soll er Psalmen singen, Gott loben. Und ich habe mich gefragt, wie könnte sowas klingen? Hast du Freude? Dann singe. Vielleicht zum Beispiel so. Ich werde es nicht zu Ende singen. In meinem Kopf vielleicht. Dieses Lied ist so einfach formuliert wie der Satz von Jakobus. Sei nicht traurig, freu dich. Mach dir keine Sorgen, freu dich. Und nein, ich weiß, dass es im Leben nicht immer so ist, aber ich habe diesen Vers oder diesen Song aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Nicht nur, weil er wunderbar passt und ich wusste, dass ich euch einen Ohrwurm damit verpassen werde und ihr wenigstens das aus der Predigt nicht vergessen werdet, sondern weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe es als Fun Fact mitgenommen, dass der Sänger, der dieses Lied gesungen hat und auch geschrieben hat, Bobby McFerrin, sein Papa war nicht nur ein bekannter Musiker, sondern er war ein Pastor in einer Pfingstgemeinde. Und ich habe mich schon so gefragt, ich wusste es im Vorfeld tatsächlich nicht, erst in der Vorbereitung. Und ich habe mich schon gefragt, könnte das sein, es ist nur eine Vermutung von mir oder eine Frage, die ich mir gestellt habe. Könnte es sein, dass jemand, dessen Eltern in eine Pfingstgemeinde gegangen sind, wo die Pfingstler gut darin sind, zu wissen, dass sie singen sollen, wenn sie sich freuen, dass er so eine Prägung hat und deswegen so einfach formulieren kann. mach dir keine Sorgen, sondern freue dich. Und so einfach antwortet auch Jakobus. Bete, wenn du Freude hast. Weil Lieder sind auch Gebete, die wir einfach in eine andere Form verpacken. Und was sagt er noch? Bete, wenn du krank bist. Und jetzt kommen wir auch zur Krankheit. Nicht so wie vorhin beim Leiden, sondern hier geht es wirklich um Krankheit. Und auch dann sollen wir beten. Und hier ist es spannend zu sehen, dass er dann nicht mehr sagt, hey, bete du allein zuerst dafür, sondern rufe die Ältesten zu dir, die Gemeindeleitung zu dir, dass sie dich mit Öl salben und für dich beten. Und ich liebe es, dass da nicht steht, wenn du krank bist, warte, bis die Gemeindeleitung sich bei dir gemeldet hat und zu dir kommt und für dich betet, sondern er ruft uns oder fordert uns heraus, auch Initiative zu ergreifen und zu sagen, wenn ich krank bin, melde ich bei meinen Leiter und bitte darum, dass sie für mich beten. Und er spricht hier auch noch von einem Gebet, das volle Glauben ist. Ein Gebet, das davon ausgeht, dass Gott heilt. Und diese Heilung liegt übrigens nicht daran, dass man mit Öl gesalbt wird, da ist nichts in diesem Öl drin, sondern die Heilung geschieht durch das Gebet, durch den Glauben, den wir da haben. Und was sagt er? Bete, wenn du deine Sünden bekennst. Und hier werde ich auch diesen Punkt gar nicht weit ausführen. Mir ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir in diesem Vers die Vergebung der Sünden im Kontext von Krankheit sehen. Also es geht darum, wenn du krank bist und für dich beten lässt, dann bekennt euch auch gegenseitig die Sünden, damit du Vergebung empfindest und oder empfängst und geheilt wirst. Aber er formuliert, und ich habe mir die Mühe gemacht, in viele unterschiedliche Übersetzungen durchzulesen, und er sagt, er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Und dieses Wort wenn ist immer dabei. Und an der Stelle auch ein wichtiger Hinweis, wenn du krank bist, dann, oder wenn du Menschen kennenlernst, die krank sind, dann geh nicht automatisch davon aus, dass sie gesündigt haben und dass sie deswegen krank sind. Weil das macht die Seele kaputt, das macht viele, viele Verletzungen, verursacht viele, viele Verletzungen, wenn du sagst, hey, du brauchst Sündenvergebung. Weil ich weiß, wie viele Menschen nah an dem Herzen Gottes sind und trotzdem krank sind. Also hier geht es darum, dass du aber diese Möglichkeit im Raum lässt und sagst, wenn du gesündigt hast und diese Sünde dazu geführt hat, dass du krank wurdest, dann hast du im Gebet auch da die Lösung dafür. Und auch da darfst du für dich beten lassen. Schritt 1, Sündenvergebung. Schritt 2, Heilung. Und wir sehen es in seinem Brief, dass es ganz gleich ist, in welcher Situation wir uns befinden, werden wir aufgerufen zu beten. Bete, wenn du leidest. Bete, wenn du Freude hast. Bete, wenn du krank bist. Bete, wenn du Vergebung deiner Sünde brauchst. Und ich habe mich schon gefragt, wie lange sollen wir beten? Also wie lange soll das gehen? So, bete ich für meine Krankheit, bis ich geheilt bin? Bete ich da bis dahin, bis ich keine Lust mehr habe? Oder wie lange soll ich eigentlich beten? Und so lautet mein zweiter Punkt auch, bete bis. Und ein Durchbruch im Leben ist oft das Ergebnis beständigen Gebets. Oft geben wir so auf, wenn die Heilung nicht kommt. Ich kenne das sehr gut. Aber Jakobus sagt in seinem Brief, bete bis du eine Antwort bekommst. Also bis du Heilung empfindest. Bete bis du eine Antwort bekommst. Und zu diesem Punkt möchte ich dir heute was ganz Wichtiges sagen und auch mir was ganz Wichtiges sagen, weil ich habe mich in meinem Leben erwischt, dass ich gerade hier immer wieder nach einem Schema vorgehe. Und zwar, ich bete und erwarte eine Antwort, aber ich habe in meinem Kopf schon eine vorbereitete Antwort, die ich mir wünschen würde. Also ich bete für Heilung und dann wünsche ich mir, dass die Heilung auf diese Art und Weise kommt. Oder ich bete für irgendein anderes Anliegen, was ich hier habe und habe schon eine vorbereitete Antwort, die ich erwarte. Und ich bin so darauf fokussiert, diese Antwort zu empfangen, die ich mir ausgemalt habe, dass ich dabei verpasse, die Antwort zu empfangen, die Gott für mich vorbereitet hat. Und dazu möchte ich uns heute Morgen einladen, dass wir nicht unsere vorgefertigte Antworten erwarten, dass wir Gott nicht in eine Box stecken, das geht ja sowieso nicht, sondern dass wir lassen, dass er das tut, wie er das möchte und dass er seine Souveränität auch an der Stelle zeigt. Bete, bis du Frieden findest. Da habe ich einen Vers mitgebracht in Philipper 4, die Verse 6 bis 7 heißt es: Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euren Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Wow. Die Bibel verspricht uns Frieden. Wenn wir zu Gott kommen mit all unseren Anliegen, wenn wir zu Gott kommen mit diesem Paket hier, also nicht mit diesem, sondern du mit deinem, dann verspricht die Bibel Frieden. Und ich liebe die Formulierung, hier steht sogar, bitten im Gebet und flehen mit Danksagung vor Gott, mit Danksagung. Also ganz ehrlich, wenn ich das höre, für mich impliziert es direkt, dass ich mit Danksagung, nur dann mit Danksagung flehen kann, wenn ich schon davon ausgehe, dass Gott eingreifen kann. Weil wenn ich nicht die Hoffnung habe, dass er meine Situation lösen kann, dann werde ich nicht mit Danksagung flehen. Aber wenn ich weiß, wir haben einen Gott, der Wunder tut und auf Gebete reagiert, dann kann ich mit Danksagung flehen. So wie wir es heute Morgen gesungen haben. Ich komme mit Dankbarkeit und Lobpreis vor deine Nähe her, wie ein Sieger vor deinem Thron. Ich komme vor deinem Thron, als wäre ich schon ein Sieger. Ich komme mit Dankbarkeit, weil ich davon ausgehe, dass Gott antworten wird. Und bete bis du den Durchbruch siehst. Und Jakobus erinnert uns daran, dass wir es brauchen, dass unser Gebet beständig ist. Er nimmt auch Elia, den Propheten, als Beispiel und sagt, hey, da war ein Mensch, er hätte so viele andere Beispiele auch bringen können. Er schreibt an Judenchristen und Elia war unter den Juden sehr beliebt und wahrscheinlich auch unter anderem, deswegen hat er dieses Beispiel genannt. Er sagt, schaut mal, da war ein Prophet, der hat dafür gebetet, dass es nicht regnet. Und er hat dafür immer wieder beständig, das steht im Vers, er hat inständig gebetet, also durchgehend dafür gebetet, dass es nicht regnet. Er ist dran geblieben. Und was ist geschehen? Es hat nicht geregnet. Und als er dafür gebetet hat, dass es regnet, was ist geschehen? Es hat geregnet, weil er dran geblieben ist. Und er hat seinen Durchbruch erlebt. Und wisst ihr, die gute Nachricht heute Morgen ist, bei Gott gibt es kein, es passiert nichts. Bei Gott gibt es kein, es passiert nichts. Aber ich weiß auch, bei uns gibt es ein, wir sehen es noch nicht. Bei uns gibt es ein, wir sehen es noch nicht, was er tut. Und dennoch dürfen wir wissen, dass er in Kontrolle ist. Und das Gute, es kann sein, dass wir müde werden zu beten. Ich möchte es nicht leugnen. Ich werde ganz schön oft müde zu beten für bestimmte Dinge, vor allem wenn es länger geht. Wenn es länger dauert als eine Woche, dann werde ich schon, vielleicht wenn es länger geht, ein paar Monate, werde ich schon müde. Und es mag sein, dass wir müde werden zu beten. Aber wenn wir die richtigen Menschen an unserer Seite haben, dann wird es immer mindestens eine Person in unserem Leben geben, die für unser Anliegen weiterbetet, selbst wenn wir aufgehört haben. Wenn wir die richtigen Menschen an unsere Freunde haben, an unserer Seite haben, zum Beispiel unsere Freunde, dann wird es immer mindestens eine Person beten, die bereit ist, für mein Anliegen weiterzubeten, auch wenn ich es vielleicht nicht tun kann. Und was ist jetzt die Auflösung? Wie lange sollen wir beten? Ist es bei einer Erkältung ein Gebet, weil die geht ja eh nur ungefähr eine Woche und danach ist die geheilt? Das ist dann die Lösung. Ich glaube, wir dürfen beten, bis wir Durchbruch erlebt haben. Bis dieses Paket, was wir vor Gott gebracht haben, nicht mehr damit voll ist. Sondern Gott daraus Segen machen kann. Damit er dein Paket nimmt und nicht darauf schaut, was da ist, weil es überfordert ihn ja nicht, sondern er Segen daraus macht. Und ich habe eine Geschichte für euch, die ist ziemlich privat. Und die meisten von euch haben wahrscheinlich gemerkt, dass ich heute nicht allein auf der Bühne bin. So. Es ist nicht das Frühstück, das ist ein Baby, das hast du richtig erkannt. Und wisst ihr, ich habe schon einige Geschichten in meiner Predigt erzählt, wo ich für Krankheit bete, oder für Heilung, nicht für Krankheit, für Heilung bete und die Heilung noch nicht gekommen ist. Und ich habe diese Geschichten trotzdem erzählt, weil ich es finde, dass es wichtig ist, dass wir darüber sprechen, dass Gott zwar Heilung verspricht und schenkt, aber es kommt nicht immer so. Und manchmal tut er es anders, als wir es uns wünschen würden. Aber diese Geschichte hier ist mal eine andere Geschichte. Das ist nämlich eine Durchbruchgeschichte. Und zwar ganz kurz zusammengefasst, eigentlich dürfte dieser kleine Mensch hier gar nicht sein. Wenn ich auf Ärzten höre, dann sagen sie seit Jahren, es wird nichts, aufgrund einer Krankheit. Und wenn, dann wird der Weg sehr, sehr, sehr lang sein. Und wisst ihr, Aaron und ich haben uns darauf vorbereitet, dass es ein sehr langer Weg sein wird, ein sehr schwieriger Weg sein wird und der vielleicht anders ausgeht, als wir es uns wünschen würden. Und wir haben uns damit erstmal gar nicht beschäftigt, aber wir wussten immer, da ist ein Paket. In unserer Familie, in unserer Ehe, da ist ein Paket. Wir sehen uns mit Kindern, wir wünschen uns Kinder. Und wir wussten, menschlich gesehen, nicht so viel Chance, beziehungsweise es wird ein langer Weg. Und am Ende des Sommers war ich auf dem Weg zur Arbeit. An einem Dienstag bin ich hergefahren und bevor ich auf die Autobahn gefahren bin, habe ich gehört, und wie schön, dass der Heilige Geist manchmal sogar akustisch hörbar in unserem Leben auch wirkt, habe ich gehört, wie der Heilige Geist zu mir sagt, bete für deine Gebärmutter. Ja, ich habe genauso geguckt wie du gerade. Bete für deine Gebärmutter. Und wisst ihr, wir sind im Vorfeld nicht krass ins Gebet gegangen, weil wir gedacht haben, ja, wir gehen so langsam an, weil wir wissen, es wird jetzt langsam Zeit, ich werde jetzt auch langsam etwas älter und wir sollten so gucken, weil der Weg lang ist. Aber so viel dafür gebetet haben wir nicht. Weil ich dachte, so richtig diese Gebete, wo man auf die Knie geht und dann noch die Hände auflegen lässt, machen wir erst, wenn wir erstmal gemerkt haben, ja, es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich kein leichter Weg. Wir haben Gott einfach gesagt, dass wir bereit sind. Und als ich dieses Gespräch ausgesprochen habe und meine Gebärmutter gesegnet habe und ich mir dabei total komisch vorkam, auf der ganzen Autobahn meine Gebärmutter zu segnen, 2 Wochen später habe ich erfahren, dass wir ein Kind erwarten. Und wieso erzähle ich diese Geschichte? Ich weiß, dass sie manchmal anders ausgeht. Und ich weiß, dass sie bei uns hätte auch komplett anders ausgehen können. Aber ich erzähle sie, weil ich dir sagen möchte, es gibt im Leben nicht immer nur Dinge, wo man so lange darauf warten muss. Manchmal kommt der Durchbruch so viel schneller. Und ich war dafür gar nicht so bereit. Ich habe mich dafür gar nicht so aufgemacht. Aber Gott hat gesagt, Helgo, dich überrasche ich jetzt auf eine Art und Weise, wie du es von mir noch nicht kennst. Obwohl ich es von ihm hätte kennen können, weil er schon so viel Gutes in meinem Leben getan hat. Und bete, bis Segen kommt. In welcher Form auch immer. Und was ist dann? Wie geht es dann weiter? Und das ist auch mein letzter Punkt. Bete weiter. Och, das hört sich so einfach an. Bete weiter. Und in der Vorbereitung habe ich eine Überlieferung zu Jakobus gelesen. Und ich dachte, diese muss ich euch mitbringen. Ein Mann, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, deswegen wird der Name nur auf der Leinwand stehen und ich versuche es nicht mal auszusprechen, hat über ihn Folgendes geschrieben. In einem Buch schreibt er, Jakobus pflegte in den Tempel zu gehen und man fand ihn auf den Knien liegend und für das Volk um Verzeihung flehend. Und jetzt kommt's. Seine Knie wurden hart wie die eines Kamels, der ständig auf den Knien lag, um Gott zu beten und ihm um Verzeihung für sein Volk zu bitten. Seine Knie wurden hart wie die eines Kamels, der er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten und ihn um Verzeihung für sein Volk zu bitten. Sind unsere Knie schon gewöhnt an das ständige Beten? Und ich frage jetzt nicht, sind deine Knie schon hart, weil du ständig auf den Knien betest? Ich frage das im übertragenen Sinne. Sind unsere Knie schon daran gewöhnt, ständig zu beten? Kennt dein Leben, kennst du es in deinem Leben, wie es ist, ständig für etwas zu beten? Wir haben gehört, wir sollen beten, wenn das und das und das. Wir haben gehört, wir sollten bis dahin beten. Und wir haben gehört, wir sollen weiter beten. Und ein Mann, der hier diesen Brief schreibt, über ihn wird berichtet, dass er ständig im Gebet war. Also wenn er schreibt, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Dann schreibt es er nicht, weil es die frommste und am besten sich anhörende Antwort ist. Sondern er schreibt es, weil er ein Mensch war, der das gelebt hat. Leidet jemand? Braucht jemand was von Gott? Ist jemand Freude? Hat jemand Grund zur Freude? Dann soll er beten. Und Menschen, die ihn kannten, berichten, er hat es auch getan. Und vielleicht ist es bei dir ähnlich wie bei mir mit diesem Krawattebinden-Ding. Vielleicht hast du das heute gehört und sagst, coole Einleitung oder Anleitung, wie man so den Glauben praktisch lebt. Ich soll beten, ich weiß, wann ich beten soll, ich weiß, bis wann ich beten soll und ich weiß auch, ich soll nicht aufhören zu beten. Hört sich leicht an, so wie wenn ich google, wie man eine Krawatte bindet. Ich denke mir jedes Mal, hab's verstanden. Ja, und dann kommt die nächste Hochzeit und hab's offensichtlich nie verstanden und muss es nochmal googeln. Vielleicht geht's dir genauso. Du hörst es heute Morgen und sagst, ich hab's verstanden. Und dann siehst du dein Paket nächste Woche, vielleicht schon morgen, und denkst dir so, wie war das nochmal? Was muss ich machen? Wie soll ich beten? Wann soll ich beten? Aber das Gute ist, du hast auch eine Suchmaschine, die du immer wieder zur Seite nehmen darfst und sollst. Wo du immer wieder erforschen darfst, wie der Glaube praktisch gelebt wird. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was du für Anliegen in die Gebetswoche mitgeschleppt hast. Vielleicht warst du gar nicht dabei und hast gar kein Anliegen mitgeschleppt. Aber ich bin mir sicher, dass die meisten von uns, wenn nicht alle, Anliegen im Leben haben. Und vielleicht sagst du, ja, dieses Paket ist noch gar nichts daneben, wie mein Paket ist. Viel größer. Ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt an deinem Anliegen denkst und vielleicht dein Handy nimmst oder dein Notizbuch und dein Anliegen nochmal notierst oder zum ersten Mal notierst. Und sagst, Gott, ich möchte, dass meine Knie sich daran gewöhnen, dass ich ständig am Beten bin für dieses Ding. Ich bete, bis ich eine Antwort erhalte. Möge die Antwort aussehen, wie sie aussehen wird. Aber ich bin bereit, dafür zu beten. Und Vater, ich danke dir so, so sehr, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir so, so sehr, dass du in deinem Wort uns zeigst, komm zu mir, alle, die geladen sind. Und nicht nur die, sondern auch die, die Freude haben. Kommt alle zu mir und schöpfe Kraft aus dem Gebet. Und habe eine Beziehung zu mir, die auf Kommunikation basiert, auf Gebet und Glauben. Ich danke dir so sehr, dass du Durchbrüche bringst heute Morgen. Ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist, der uns überraschen kann und überraschen möchte, weil wir es uns nicht mal ausmalen können, was du alles tun kannst, nämlich alles. Und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich bin eigentlich noch bei dem Punkt Vergebung der Sünden. Da stehe ich eigentlich noch. Und gar nicht, weil ich eine Krankheit hätte und deswegen Sünde in meinem Leben hineingekommen wäre, sondern vielleicht sind sie heute Morgen da und sagen, ich habe noch gar keine Beziehung zu Gott. Zumindest keine lebendige Beziehung. Ich habe mich noch nicht entschieden, mein Leben ihm zu geben. Und ich möchte es heute Morgen nicht verpassen, diese Möglichkeit zu geben. Und dazu lade ich uns alle ein, die noch die Augen noch nicht geschlossen haben, die Augen zu schließen, um einen Raum der Intimität auch zu schaffen. Denn diese Entscheidung kann niemand für dich treffen. Und wenn du heute Morgen da bist, wenn sie heute Morgen da sind und sagen, ich möchte eine lebendige Beziehung zu Gott haben, dann dürfen sie gerne ein Handzeichen geben, einfach kurz die Hand heben, damit ich sehe, dass ich für sie beten darf. Und wenn es dich betrifft und sagst, hey, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann bete ich sehr, sehr gerne für dich. Und glaube daran, dass Gott sich freut, wenn wir in seine Arme laufen, wie seine Kinder. Also wenn es dich betrifft, dann heb doch gerne deine Hände, vielleicht auch im Livestream. Die Hand werde ich nicht sehen, aber Gott schon. Vielen Dank. Auch an der Seite vielen, vielen Dank. Vater, ich danke dir so, so sehr für die Menschen, die sich jetzt gemeldet haben, die sagen, ich brauche Vergebung meiner Sünden und ich möchte eine lebendige Beziehung zu diesem lebendigen Gott haben. Ich danke dir, dass du sie eingeladen hast, deine Kinder zu sein. Weil du uns liebst, weil du unser himmlischer Papa bist. Und ich lade uns alle ein, aufzustehen. Und wir werden mit denen, die sich gerade gemeldet haben, zusammen eins machen und als Gemeinde ein kurzes Gebet, Übergabegebet sprechen, wo wir unser Leben auch mit den Worten, nicht mit dem Handzeichen alleine, einfach in die Hände Gottes legen. Und wir machen uns eins als Gemeinde und ihr dürft gerne nachbeten. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass deine Liebe meine Sünden bedeckt. Ich danke dir, dass du mir vergibst und mich als dein Kind annimmst. Amen. Und ich möchte jetzt noch eine zweite Sache machen, ganz kurz. Ich habe viel über Gebet gesprochen, das war ja letztendlich mein Thema. Und habe viel darüber gesprochen, dass wir möglicherweise alle irgendein Paket mitschleppen, wo noch kein Durchbruch kam, wo noch keine Antwort kam, wo du noch keinen Frieden hast. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das trifft auf mein Leben zu, ich habe so ein Paket und ich möchte heute Morgen, selbst wenn ich schon enttäuscht wurde, weil ich seit Jahren bete, nichts passiert ist, möchte ich das heute neu Gott in die Hände legen. Und selbst wenn du nicht enttäuscht bist, sondern schon seit vielen, vielen Jahren einfach motiviert dranbleiben kannst, lade ich uns ein, auch da kurz die Hände zu heben, wenn du sagst, hey, ich hab so ein Anliegen, die ich vor Gott bringen möchte, wo ich Durchbruch brauche. Und auch ich hebe meine Hand. Ich habe gesagt, es gibt noch so viele Dinge, wo Durchbrüche kommen dürfen. Und Vater, du siehst die Menschen, du siehst die Hände und du siehst die Anliegen, die dahinter sind. Ich danke dir, dass du bereit bist zu wirken und ich danke dir, dass es bei dir kein Es passiert nichts gibt, sondern dass du am Wirken bist und in Kontrolle bist. Und wir legen all diese Dinge in deinen Händen und sagen, Vater, wir möchten uns von Vorstellungen, wie deine Antwort aussehen soll, lösen und machen uns auf, dass du eine Antwort gibst. Und ich danke dir, dass du eine Antwort geben wirst. Und dass wir Durchbrüche sehen werden, Zeugnisse hören werden, wie du gewirkt hast. Wir danken dir für deine Liebe. Wir geben dir all Lob und Ehre, denn die gehört dir allein. Amen.